Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Guten Abend. Historische Wendepunkte, die Abtreibungsdebatten in den USA und in Deutschland. Der globale Süden, Postkolonialismus und Antisemitismus, eine erstaunliche Ahnungslosigkeit bei der Documenta und die Verleihung der deutschen Filmpreise, drei unserer Themen in dieser Fazitstunde. Es ist ein sonderbarer Zufall. Heute sind gleich zwei wichtige Entscheidungen gefallen zum Thema Abtreibungsrecht. Der Bundestag hat den Paragraph 219a gekippt. Über ihn wurde in den vergangenen Jahren vehement gestritten. Dieser Paragraph war so etwas wie ein Werbeverbot für Frauenärztinnen und Ärzte. Sie durften zwar sagen, dass sie Abtreibung anbieten, aber nicht welche Arten von Abtreibungen. Und sie durften darüber auch nicht zum Beispiel auf ihrer Webseite informieren. Und am Nachmittag dann kam die Meldung aus den USA, der Supreme Court hat das seit fast 50 Jahren landesweit geltende Recht auf Abtreibung gekippt. Über beide Themen möchte ich nun mit der Journalistin Dina Riese sprechen. Sie verfolgt seit Jahren die Abtreibungsdebatten und hat kürzlich mit zwei Kolleginnen das Buch veröffentlicht, Selbstbestimmt für reproduktive Rechte. Guten Abend, Frau Riese.
Schönen guten Tag.
Die Entscheidung des höchsten US-Gerichts macht Schwangerschaftsabbrüche zwar nicht illegal, von nun an steht es aber den einzelnen Bundesstaaten, den US-Bundesstaaten frei, Abtreibung zu erlauben, sie einzuschränken oder gänzlich auch zu verbieten. Ist es übertrieben, wenn man diese Entscheidung als gesellschaftspolitisch historisch bezeichnet?
Nee, das ist vollkommen angebracht, diese Entscheidung genau so zu bezeichnen, genau wie ja auch das Supreme Court-Urteil aus den 70er Jahren, das diesen Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen überhaupt erst bundesweit ermöglicht hat, historisch war. Und tatsächlich hat es eine enorme Bedeutung für die Lebensrealität von sehr, sehr vielen Frauen in den USA, weil ungefähr fast die Hälfte der US-Bundesstaaten schon seit Jahren Gesetze vorbereitet hat, um den Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen einzuschränken oder de facto unmöglich zu machen.
Der Supreme Court ist mehrheitlich von konservativen Richtern besetzt. Ist dieses Urteil jetzt ein weiteres Indiz dafür, wie polarisiert, wie gespalten die US-Gesellschaft ist? Also Abtreibung auch ein Konflikt zwischen rechts und links, kann man das so einfach sagen?
Ich würde nicht sagen zwischen rechts und links, aber es ist so, und das sehen wir überall auf der Welt, dass Schwangerschaftsabbrüche eins der zentralen Themen für rechte und reaktionäre Politik ist und für rechte und reaktionäre Kräfte. Überall da, wo wir diesen rechten Backlash beobachten, werden sehr viele Individualrechte angegriffen. Da geht es dann auch um das Recht, seine sexuelle Identität zu leben, seine sexuelle Orientierung frei zu leben und überhaupt um Selbstbestimmung im Ganzen. Und das Recht auf den Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen gehört seit jeher dazu und ist auch deswegen so heiß umkämpft.
In Deutschland ist die Diskussion zum Thema Abtreibung anders gelagert als in den USA. Abtreibungen hier sind grundsätzlich strafbar, bleiben aber unter bestimmten Umständen straffrei. Geregelt sind sie mit zwei Paragraphen im Strafgesetzbuch, einmal mit dem Paragraph 218 und dem Paragraph 219. Und den Unterparagraph 219a, den hat der Bundestag also gekippt. Bei SPD, FDP, Bündnis 90 Die Grünen und der Partei Die Linke gab es dafür großen Zuspruch. So sagte zum Beispiel die Grünen-Politikerin Ulle Schaufs:
Die Streichung von 219a bricht auch mit einem Tabu. Die Botschaft ist, wir trauen Frauen, wir trauen Ärztinnen. Darum geht es in einem Staat, der Menschen befähigt, die Versorgung ungewollt Schwangerer als gute Gesundheitsversorgung wertzuschätzen. Das ist zeitgemäß.
Sagt also Ulle Schaufs von den Grünen. Widerspruch gab es dagegen von der Union und der AfD. Für die CDU-Politikerin Elisabeth Winkelmeier-Becker ist sie ist die Vorsitzende des Rechtsausschusses, für sie ist die Abschaffung von § 219a ein Risiko.
Mit der kompletten Streichung von § 219a ermöglichen wir auch Werbung, aktive, proaktive Werbung im Internet oder auch möglicherweise in Zeitschriften. Und das suggeriert dann eben, dass es um eine ganz normale ärztliche Behandlung geht, bei der es nur um das Wohl und Wehe der Patientin, des Patienten geht.
Sagt Elisabeth Winkelmeier-Becker von der CDU. Frau Riese, Sie haben die Debatte im Bundestag verfolgt. Ist auch dies eine historische Entscheidung an diesem Freitag?
Das ist auf jeden Fall auch eine historische Entscheidung, wenn auch, ich würde sagen, was in den USA passiert ist, deutlich gravierender ist. Mhm. Man muss ja auch dazu sagen, ja, in den USA kämpfen Frauen, kämpfen FeministInnen gerade dafür, das Recht auf den Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen zu behalten. Da sind wir in Deutschland noch gar nicht. In Deutschland hat man sich die letzten 5 Jahre darüber gestritten, ob ÄrztInnen auf ihren Webseiten sachlich darüber informieren dürfen, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen und ob sie dies operativ oder medikamentös tun.
Die Abtreibungsfrage ist ja eine der Urfragen der feministischen Bewegung in Deutschland. Warum ist denn diese Frage in der so liberalen deutschen Gesellschaft doch immer nicht mehr oder weniger einvernehmlich beantwortet? Haben Sie dafür eine Erklärung, Frau Riese?
Das Abtreibungsrecht, das wir heute haben, ist ja inzwischen auch schon mehrere Jahrzehnte alt und geht zurück auf eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus den 90er Jahren, als dringend das Recht in der Bundesrepublik und in der DDR vereint werden musste. Und in der DDR war das Abtreibungsrecht damals schon deutlich liberaler, als es bei uns heute ist. Da gab es eine Fristenlösung. In den ersten 12 Wochen waren Schwangerschaftsabbrüche legal. In der Bundesrepublik hingegen war das Recht damals noch viel restriktiver, als wir es heute haben. Und nun haben wir einerseits in den vergangenen Jahren sehr oft, nicht immer, aber sehr oft, die Union mit in der Regierung gehabt und gleichzeitig gab es eben diese Lösung, also verboten, eine Straftat, aber unter bestimmten Bedingungen straffrei. Mhm. Und damit ist diese Debatte irgendwie völlig abgebügelt worden. Als wir vor 5 Jahren angefangen haben, über Paragraph 219a zu sprechen, habe ich immer wieder mit Leuten gesprochen, die völlig verblüfft waren, als sie gehört haben, dass Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland eine Straftat sind. Und das war also völlig aus der öffentlichen Debatte und auch aus dem Bewusstsein der Menschen verschwunden. Und dann gibt es natürlich auch keinen Protest dagegen. Gleichzeitig haben wir in den letzten 5 Jahren auch gesehen, wie groß der Handlungsbedarf ist, weil durch die Debatte um Paragraph 219a zum Beispiel auch klar geworden ist, wie groß die Versorgungslücken in Deutschland zum Beispiel sind.
Mit der Reform des Abtreibungsparagraphen schien ja sowas wie ein Ausgleich gefunden worden zu sein zwischen konservativen Stimmen in der Gesellschaft, die Abtreibung kritisch sehen, und den feministischen Stimmen, die das Selbstbestimmungsrecht der Frau betonen. Mit der Fristenlösung und der Beratungspflicht gab es so etwas wie einen Kompromiss. Warum hat sich denn die Debatte an diesem Paragraphen 219a dann wieder erneut entzündet?
Weil die Verurteilung von ÄrztInnen wie Christina Hähnel gezeigt hat, dass dieser Kompromiss nicht funktioniert. Also wenn eine Ärztin vor Gericht gestellt werden kann, dafür, dass sie aufklärt sachlich über das, was sie in ihrer Funktion als Ärztin tut, dann stimmt irgendwas nicht. Sondern es ist ja ihre Aufgabe, aufzuklären und zu informieren. Und es ist auch wichtig, dass diejenigen, die einen Schwangerschaftsabbruch brauchen, wissen, wohin sie sich wenden. Und das war eben der Anstoß, der erste Missstand, der total offensichtlich war. Und im Nachgang wurden dann nach und nach immer mehr Dinge entdeckt oder öffentlich, die grundsätzlich mit dem Problem zu tun haben, dass Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland eine Straftat sind.
Viel wurde ja in den vergangenen Jahren von Aktivistinnen auf die schlechte Versorgungslage in manchen Regionen in Deutschland hingewiesen. Teilweise müssen Frauen ja mehr als 2 Stunden fahren, um ein Krankenhaus oder eine Praxis zu finden, die Abtreibungen anbietet. Jetzt also können Frauenärztinnen und Ärzte auf ihrer Webseite darüber informieren, dass sie Schwangerschaftsabbrüche anbieten. Was ist denn Ihre Prognose, Frau Riese? Wird dieses Urteil Auswirkungen auch auf die Versorgungslage haben?
Es wird vielleicht Auswirkungen darauf haben, dass ÄrztInnen, die sich momentan nicht trauen, darüber zu informieren, öffentlich, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen, dass die das jetzt doch auf ihre Webseite stellen. Das heißt, dass sie leichter gefunden werden können. Aber dadurch gibt es jetzt nicht automatisch mehr ÄrztInnen und man muss sich die Zahlen einmal angucken. Wir haben ungefähr 100.000 Abbrüche jedes Jahr in Deutschland. Wir haben aber gerade mal ungefähr 1.100 ÄrztInnen, die diese durchführen und es werden jedes Jahr weniger. Und das heißt, da braucht es durchaus auch noch andere Instrumente, um diesem Versorgungsmangel zu begegnen.
Was könnten das für Instrumente sein?
Ein paar davon hat die Ampelregierung in ihrem Koalitionsvertrag festgehalten. Also Schwangerschaftsabbrüche sollen künftig deutlich stärker in der ärztlichen Aus- und Weiterbildung vorkommen. Das war in der Vergangenheit nicht so. Es soll auch was getan werden gegen die sogenannte Gehsteigbelästigung, also dass AbtreibungsgegnerInnen vor Arztpraxen und Beratungsstellen stehen und diejenigen, die rein und rausgehen, drangsalieren. Das reicht aber auch noch nicht. Wenn man nach Spanien guckt, da hat das Kabinett gerade beschlossen, dass Krankenhäuser in Regionen, wo es sonst nicht genug Arztpraxen gibt, öffentliche Krankenhäuser verpflichtet werden sollen, dafür zu sorgen, dass sie Personal haben, das Schwangerschaftsabbrüche durchführt. Sowas gibt es hier nicht. Die allermeisten Krankenhäuser machen überhaupt gar keine Abbrüche. Die Länder haben zwar eigentlich einen Auftrag, die Versorgung zu sichern, wissen aber zumeist überhaupt nicht, wie viele ÄrztInnen bei ihnen überhaupt Abbrüche durchführen. Das heißt, es braucht in der Tat auch deutlich mehr politischen Willen, diesen Versorgungsauftrag ernst zu nehmen.
Also das ganze Thema Abtreibung, selbstverständlich ein medizinpolitisches Thema. Wie haben denn die deutschen Frauenärztinnen und Ärzte im Laufe der Jahre dieses Thema betrachtet? Wie sind sie damit umgegangen? Ja, richtig eminent politisch?
Schwangerschaftsabbrüche, das waren auch unter der deutschen Ärzteschaft lange ein Schmuddelthema. Christina Hähnel hat das gerade erst wieder auf einer Veranstaltung gesagt. Sie war immer diejenige, der die Leute nicht die Hand gegeben haben. Viele wollten damit nichts zu tun haben. Erstens, weil es dieses sehr große Stigma in Deutschland gibt. Zweitens, weil man sich damit potenziell der Kriminalisierung aussetzt. Und die Ärztinnen, die heute Schwangerschaftsabbrüche machen, sind zu einem sehr großen Teil diejenigen, die in der Frauenbewegung der 70er, 80er Jahre politisiert worden sind. Die gehen jetzt langsam alle in Rente. Das erklärt die kleiner werdende Zahl. Und viele, die danach kamen, sind eben in dieser Phase sozialisiert worden, in der es schien, als seien Schwangerschaftsabbrüche kein Thema in Deutschland und kein Problem. Aber wir sehen auch, und das berichtet zum Beispiel auch Christina Hähnel, dass in diesen vergangenen 5 Jahren, seit diese Debatte um ihre Verurteilung gestartet ist, auch junge MedizinerInnen sich dem Thema wieder annehmen, zu ihr kommen, um zu hospitieren, zu lernen, wie das funktioniert, sich in Vereinen wie den Doctors for Choice zusammenschließen und so weiter. Das heißt, auch da, die Ärzteschaft, würde ich sagen, ist in einer Auseinandersetzung und ist vielleicht sogar in einem Politisierungsprozess.
Und den sehen Sie positiv?
Der wäre wichtig.
Der Supreme Court in den USA kippt das Abtreibungsrecht. Der Bundestag kippt den Paragraph 219a. Einschätzungen waren das von Dina Riese. Sie hat zusammen mit 2 Kolleginnen das Buch veröffentlicht, Selbstbestimmt für reproduktive Rechte. Frau Riese, danke schön.
Danke Ihnen.
Die Documenta in der Krise. Seit Tagen wird auf allen Kulturkanälen über Antisemitismus auf der Kunstausstellung diskutiert. Auslöser der Schlagzeilen. Ein 10x10 Meter großes Bild des indonesischen Künstlerkollektivs Taring Padi. Es ist ein Wimmelbild, auf dem auch 2 klar antisemitische Stereotype abgebildet sind. Das Werk, ein Banner, ein Plakat, es entstand 2002, also vor 20 Jahren. Nur kurz hing es in Kassel. Es wurde erst verhängt, dann abgebaut. Wir haben darüber ausführlich berichtet. Und nun bekommt das Thema eine neue Dynamik, eine neue Dringlichkeit. Der morgen erscheinende Spiegel zitiert Sri Marianto. Er ist ein Mitglied des Künstlerkollektivs Taring Padi und er sagte dem Spiegel, Zitat, wir wussten nicht, dass unser altes Bild in Deutschland Gefühle verletzen würde. Es wurde schon oft auf Ausstellungen gezeigt und wenn wir gewusst hätten, wie die Reaktionen sind, hätten wir es nie aufgehängt. Außerdem sagt Sri Marianto, der seit 10 Jahren in Deutschland lebt, er habe sich nicht mit der deutschen Vergangenheit beschäftigt. Was bedeutet das? Darüber möchte ich nun mit Andrea Geier sprechen. Sie ist Professorin für neuere deutsche Literaturwissenschaft, Genderforschung an der Universität Trier und jetzt am Telefon. Frau Geier, guten Abend.
Guten Abend.
Vielleicht können wir dieses komplizierte, komplexe Thema rund um Postkolonialismus und Antisemitismus ein bisschen klären, indem wir Begriffe klären. Die Documenta hat ja die Erwartung geschürt, dass durch die Künstler aus dem globalen Süden eine ungewohnte, eine bereichernde Kunstauffassung in Kassel sichtbar wird. Was ist das denn für ein Begriff, dieser globale Süden?
Mit globalen Süden bezeichnet man Länder, die man nicht mehr oder die man früher Entwicklungsländer genannt hat. Das heißt, es ist ein Begriff, der erstmal auf eine Hierarchie verweist, auf eine ökonomische Ungleichheit verweist, aber auch eben auf eine darauf verweist, dass solche Positionierungen im globalen Kontext eben nicht voraussetzungslos sind, sondern eine Geschichte haben. Also eben zum Beispiel eine Kolonialgeschichte, die eben mit Ausbeutung verbunden ist auf der einen Seite. Und diese Ausbeutung hat eben Profit erwirtschaftet für Länder, die ehemaligen Kolonialmächte und auf der anderen Seite eben sozusagen Strukturen geschaffen in den auch ehemaligen kolonialisierten Ländern, die bis heute auch durchaus fortwirken. Und das heißt, das ist ein Begriff, der auf wirklich eine Positionierung verweist im globalen Kontext, aber eben eine historische Dimension auch mit einbringt.
Also keine geografische Bezeichnung, sondern eine ideologische Chiffre, wie das Caroline Fetscher im Tagesspiegel geschrieben hat?
Ja, ideologische Chiffre ist dann natürlich wieder so eine Zuspitzung, die sozusagen eine schnelle Kippfigur ist in irgendwie nur Ideologie und damit eigentlich wegschiebt, was an tatsächlichem historischem Hintergrund, dem zum Beispiel eben dem Postkolonialismus wichtig ist, dass er sagt, Post nach der Kolonialzeit heißt nicht, es ist einfach nur vorbei, sondern wir haben neokoloniale Strukturen und müssen mit dem Erbe des Kolonialismus in der Gegenwart umgehen. Und wenn ich dann einfach Ideologie draufschreibe, dann ist sozusagen das eigentlich eine Einladung zu sagen, naja, das ist quasi gar nicht irgendwie objektiv, das ist eine sehr spezifische Weltsicht, die man nicht teilen muss. Aber das Erbe des Kolonialismus ist da, mit dem muss man umgehen. Das sollte man nicht jetzt einfach vorschnell so negativ framen.
Postkolonialismus, dieses Stichwort Postcolonial Studies auf Englisch, das ist ein Plural und das heißt, es gibt nicht den Postkolonialismus, sondern verschiedene Denkansätze, verschiedene Fragestellungen und auch verschiedene Interessen. Wenn man sich das klar macht, kann man da nicht ein bisschen den Druck aus dem Kasseler Kessel ablassen und mehr differenzieren?
Ja, auf jeden Fall. Man sollte zum Beispiel auch erst mal fragen, wie kommt es denn dazu, dass wir jetzt ausgehen von diesem Fall, der eindeutig eben Antisemitismus ist und über den wir reden müssen. Wie kommt man denn darauf zu sagen, das betrifft den Postkolonialismus? Also diese Brücke, wie wird die denn eigentlich geschlagen von einem sehr spezifischen Fall, von einem Fall eines Kollektivs und sozusagen den Diskussionen, die es um die Gruppe gibt und auch um das Kuratorinnenkollektiv? So, wie kommt man denn dazu zu sagen, eine ganze Richtung, die, wie Sie schon gesagt haben, sehr differenziert ist und sehr oder diversifiziert ist, wie kommt man denn dazu, die im Bausch und Bogen jetzt damit in Verbindung zu bringen? Da liegt ja erstmal ein Gesprächsbedarf, den würde ich anpacken wollen, weil natürlich gibt es auch kritische Dinge zu diskutieren, auch sozusagen jenseits des Antisemitismusfalls, aber bitte diskutieren und nicht einfach nur pauschal verurteilen oder eben identifizieren miteinander.
Auf dem Bild, so sagt das Künstlerkollektiv relativierend, sei neben dem jüdischen Mossad-Agenten auch ein KGB-Russe und ein CIA-Amerikaner zu sehen. Das gesamte Bild antisemitisch gelesen wird, das halten wir für ein interkulturelles Interpretationsproblem, sagen Sie. Was sagen Sie denn dazu, Frau Geier?
Das ist kein interkulturelles Interpretationsproblem, sondern einfach eine sehr schlechte Erklärung dafür, dass man sich nicht mit dem Vorwurf des Antisemitismus auseinandersetzen möchte. Also ich bin wirklich von allen Erklärungen, die bisher kamen, und ich möchte auch das Wort Entschuldigung, was zwischendurch genannt worden ist, trifft eigentlich den Kern der Sache überhaupt nicht, diese Aussagen, sondern es wird versucht einfach abzubügeln und zu sagen, na, das, ihr habt hier eine Lesart und wir stimmen dieser Lesart nicht zu. Und das ist falsch. Also, dass nicht zugegeben wird, dass das ein antisemitisches Bild ist, ist ein großer Teil des Problems.
Ist das wirklich so gemeint oder ist es vielleicht auch einfach eine Spur Ahnungslosigkeit? Also das, was er sagt, dieses Mitglied dieses Künstlerkollektivs, das ist ja wahrscheinlich schon ernst gemeint oder trauen Sie dem nicht?
Doch, ich glaube schon, dass das ernst gemeint ist, aber das macht es ja nicht weniger schwierig. Also, und es geht auch nicht, sozusagen, was nicht möglich ist, ist, sich auf eine Position der Unwissenheit zu stellen. Also, diese Art, wie in diesem Banner versucht wird, Gewalterfahrung, die eine spezifische, kulturspezifische Gewalterfahrung ist, wie die umgesetzt wird in Bildsprache, ist nicht kulturspezifisch, sondern die nutzt ein Bildrepertoire, das global verfügbar ist und das offensichtlich auch so verstanden wird. Und dann kann man sich nicht darauf zurückziehen, wir haben das so nicht gemeint. Also das ist einfach keine befriedigende Erklärung. Und ich finde es auch hochproblematisch, überhaupt dieses kulturspezifische, der Versuch, dieses Kulturspezifische auszuspielen gegeneinander, weil es hier wirklich um einen globalen sozusagen Kunstbetrieb geht, in dem diese Bilder, und das wurde ja auch schon immer mehrfach betont, oft ausgestellt worden sind. Und das wird immer so gesagt, als wäre das eine Erklärung dafür, dass diese Bilder eigentlich gar nicht anstößig sind, sondern nur in Deutschland. Diese Frage muss man rumdrehen. Man muss sagen, warum gibt es denn einen Kulturkunstbetrieb, in dem solche Bilder zirkulieren können, ohne dass es einen Aufschrei gibt? Das ist die Frage, die man stellen muss und nicht so zu tun, als wäre das was für Deutschland ganz spezifisch wäre.
Die Documenta in der Krise. Andrea Geier war das, Professorin für Neuere Deutsche Literaturwissenschaft, Genderforschung an der Universität Trier. Frau Geier, Dankeschön.
Ich danke.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Der Deutsche Filmpreis. Heute Abend wurde er in Berlin verliehen. Es ist die wichtigste Auszeichnung der deutschen Filmbranche. Der große Gewinner war diesmal der Spielfilm Lieber Thomas von Andreas Kleiner. 12 Nominierungen hatte die Geschichte des deutschen Schriftstellers und Künstlers Thomas Brasch schon vorab eingeheimst. Und nun gab es insgesamt 9 Preise für die Produktion, unter anderem Preise für beste Regie, bestes Drehbuch, beste Hauptdarsteller und die Lola in Gold für den besten Film. Unser Filmkritiker Patrick Welinski war für uns bei der Verleihung im Palais am Funkturm in Berlin und er ist jetzt zu mir ins Studio gekommen. Schönen guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Das war ja ein richtiger Preissegen für Lieber Thomas an diesem heißen Berliner Sommerabend. Sind denn all diese Auszeichnungen aus Ihrer Sicht verdient?
Ja, definitiv, weil es nicht nur ein sehr spannender Film ist über das Leben von Thomas Brasch. Der Film versucht ja das Leben gar nicht so richtig nachzuerzählen, sondern erforscht mehr oder weniger diesen Trieb, diesen Lebenstrieb, auch diesen Überlebenstrieb dieses Künstlers, wo er sich nie zu Hause fühlt. Und das ist auch eine Teamarbeit. Der Film ist in Schwarz-Weiß fotografiert, deshalb gab es den Preis für die beste Kamera. Es geht um eine sehr intensive Gestaltung der Szene, der Kostüme, der Schauspieler. Auch das als Gesamtwerk, ein sehr spannender Film, der auch ein interessantes Mosaiksteinchen bildet in der deutsch-deutschen Filmgeschichte an sich, für die ja Thomas Brasch ja auch sehr wichtig war.
Die Silberne Lola für den zweitbesten Film gewann der zweite Favorit des Abends, Andreas Dresen, für seinen Film Rabie Kurnas gegen George W. Bush, da hatte man sich ja Hoffnung auf mehr Preise gemacht.
Ja, das stimmt, aber Andreas Dresen hat schon auch sehr viele Preise mal gewonnen und ich merke schon, dass die Filmakademie gerne immer mal wieder ihre Liebe verteilt. Also das muss man schon sagen, dass Meltem Kaptan ausgezeichnet worden ist als beste Hauptdarstellerin eben für ihre Rolle als Rabie Kurnaz, die Mutter von Murat Kurnaz, der ja in Guantanamo saß, und die echte Rabie Kurnaz war auch im Publikum mit dem Anwalt Bernhard Docke, und als die beiden dann aufstanden, um auch Applaus zu bekommen, merkte man, wie nah dieser Film den beiden dann doch gekommen ist. Die hätten sich fast schon selber spielen können.
Katrin Bauerfeind hat durch diese Veranstaltung geführt. So eine Moderation ist ja immer auch ein Spagat zwischen Unterhaltung und auch der Ehrung der Nominierten. Wie ist ihr das gelungen?
Ganz okay, sage ich mal. Sie hat das so ein bisschen schlotzig gemacht, so frei Schnauze, als hätte man sie gerade von der Straße weg engagiert. Das war eigentlich ganz sympathisch. Sie war auch nicht überpräsent. Ich meine, am Ende ist das ja eine Fernsehveranstaltung, die hier produziert wird. Die hat wenig mit Kino zu tun, leider. Und so gelten hier die Regeln des Fernsehens und die sind jetzt vielleicht nicht immer so ehrwürdig, wie es das Kino meiner Meinung nach immer wieder verdienen würde.
Es wurden ja auch politische Akzente erwartet, Herr Welinski, gerade wegen des Krieges in der Ukraine. Die Filmakademie, die engagiert sich ja für geflohene ukrainische Filmemacherinnen. Welche Töne waren denn da zu hören?
Es gab eine Videobotschaft von Wladimir Klitschko, der Dokumentarfilmer vor allem ehren wollte als die Soldaten der Wahrheit. Und dann wurde auch live reingeschaltet eine ukrainische Filmemacherin, die sich bedankt hat bei der Filmakademie dafür, dass sie ausgestattet wird mit Kamera, mit Filmmaterial, was sehr wichtig ist. Und auch die Kulturstaatsministerin Claudia Roth, jetzt zum ersten Mal auf der Veranstaltung in ihrer neuen politischen Funktion, hat ziemlich deutlich gemacht, dass dieses Kino und auch die Filmbranche aus Deutschland sich weiterhin engagieren wird und ihr Engagement noch wesentlich ausbreiten wird.
Sie sprechen die Kulturstaatsministerin Claudia Roth an. Wie hat sie sich denn dort präsentiert bei dieser Preisverleihung im Vergleich zu ihrer Vorgängerin Monika Grütters?
Ach, sie hat sich so gefühlt wie ein Fisch im Wasser. Ich glaube, sie liebt das Kino und die Branche liebt sie auch zurück. In einer Rede, die nicht ausgestrahlt wird, weil sie im sogenannten Warm-up stattfindet, gab es so eine Art Bewerbungsrede von Claudia Roth als Filmministerin, würde ich sagen, wo sie ihre ganze Leidenschaft und Liebe eben auch verbindet mit ihrer Reise nach Odessa. Ja, die Filmgeschichte hat ja letztendlich in einer gewissen Weise durch Panzerkreuzer Potjomkin in Odessa begonnen.
Und das Eisenstein.
Eisenstein, genau. Und das, man merkt Claudia Roth sofort, sie kennt die Filme, über die sie spricht. Und die Branche hat sofort mit ihr fraternisiert. Man sagt hier, bitte helfen Sie uns, wir brauchen mehr Geld, wir müssen auch die mutigen Projekte machen. Und sie war auch da sehr bereitwillig. Und das ist ein Unterschied zu ihrer Vorgängerin, die immer auf Distanz geblieben ist zu der Filmszene. Da gab es immer eine Kälte, die sie nie wirklich überwunden hat, Monika Grütters.
Hat es denn die Preisverleihung am Abend geschafft, auch die auf die Probleme der deutschen Filmbranche aufmerksam zu machen. Der Publikumsschwund nach 2 Jahren Pandemie ist ja offensichtlich.
Da sind sich alle einig. In der Filmbranche herrscht ja Vollbeschäftigung. Also Filme entstehen am laufenden Band. Aber jetzt haben alle Angst, weil die Frage steht im Raum, wo ist das Publikum? Diese Frage wurde natürlich nicht beantwortet, aber ich hatte schon das Gefühl, dass das Problem bei allen verankert ist. Aber wie groß und schwierig dieser Weg dahin sein wird, das Publikum wiederzuholen, das wird eine Aufgabe für viele Jahre werden.
Am Abend wurde der Deutsche Filmpreis verliehen. Großer Gewinner war Lieber Thomas von Andreas Kleinert. Vielen Dank, Patrick Wilinski.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten. Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
In der Ukraine hat die Polizei eine große Sammlung antiker Kunstschätze beschlagnahmt. Einige der Werke wurden möglicherweise aus Museen auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim gestohlen und an private Sammler weitergegeben. Das teilte heute die ukrainische Generalstaatsanwältin Venediktova mit. Es handle sich um mehr als 6000 Antiquitäten, darunter Schwerter, Säbel, Helme, Amphoren und Münzen. Der Wert der Sammlung werde auf mehrere Millionen Dollar geschätzt. Der Razzia waren demnach Ermittlungen zu illegalen Aktivitäten eines ehemaligen ukrainischen Abgeordneten vorausgegangen, der auch ein hochrangiger Beamter auf der Krim gewesen sei. Kulturminister Tkachenko zeigte sich erfreut, dass die, Zitat, größte illegale Sammlung in der Geschichte der Ukraine nun an den Staat zurückgegeben worden sei. Die deutsche UNESCO-Kommission hat davor gewarnt, Kultur zu einem Instrument für imperialistische, nationalistische und populistische Zwecke zu machen. In einer heute verabschiedeten Resolution verurteilt die UN-Kulturorganisation die Vereinnahmung der Kultur zur Begründung des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Man sehe zudem mit großer Sorge, wie der Ukraine-Krieg kulturelles Wissen und Können sowie kulturelle Werke zerstöre. Die Präsidentin der deutschen UNESCO-Kommission Böhmer sagte, der Krieg untergrabe die Regeln der Vereinten Nationen und zugleich das kulturelle Leben und Erbe einer gesamten Gesellschaft. Die Mitgliederversammlung der deutschen UNESCO-Kommission plädierte für Regeln, die es ermöglichen, dass Staaten bei schwerwiegenden Völkerrechtsverstößen und Menschenrechtsverletzungen ihr Stimmrecht in allen zwischenstaatlichen Gremien der UNESCO verlieren und den Vorsitz dort nicht mehr ausüben dürfen. Mit einem neuen Museum will Dänemark an das Schicksal von Flüchtlingen erinnern. Königin Margrethe II. Und der deutsche Vizekanzler Habeck sollen es morgen einweihen, im Ort Oksbøl in Jütland. Am Ende des Zweiten Weltkrieges waren in dem kleinen Ort bis zu 35.000 Menschen in einem Flüchtlingslager untergebracht. Das Museum Flucht, das auch von der Bundesrepublik und dem Bundesland Schleswig-Holstein finanziert wurde, ist im ehemaligen Krankenhaus des Lagers entstanden. Sophie Donges.
Ein großer Teil der Ausstellung widmet sich der Flucht von insgesamt 250.000 Deutschen nach Dänemark. Aber auch die Schicksale von Flüchtlingen aus Bosnien, der Ukraine oder Syrien werden thematisiert. Flucht ist ein Museum ohne Statistiken und lange Texttafeln. Stattdessen werden den Besucherinnen und Besuchern Audioguides in die Hand gedrückt, mit denen sie die Räume erkunden können. Zeigt man mit den Geräten auf Personen, hört man ihre Geschichte. Zeigt man auf Gegenstände, erfährt man ihre Bedeutung.
Auf Kuba sind 2 bekannte Dissidenten zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Für 9 Jahre soll der Musiker Michael Castillo ins Gefängnis, wie die Generalstaatsanwaltschaft des sozialistischen Karibikstaates heute mitteilte. Der Rapper war an dem regierungskritischen Lied Patria y Vida beteiligt, das mit dem Latin Grammy ausgezeichnet worden ist. Castillos Verurteilung wurde damit begründet, dass er unter anderem in sozialen Medien manipulierte Bilder veröffentlicht habe, um die höchsten Autoritäten des Landes zu beleidigen, und dass er die Rolle der Ordnungshüter in der Gesellschaft verunglimpft habe. 5 Jahre Haft erhielt der bildende Künstler Luis Manuel Otero Alcántara, ein Anführer der Künstlerbewegung San Isidro. Er habe Fotos veröffentlicht, in denen die kubanische Nationalflagge in verunglimpfenden Handlungen verwendet werde, so die Generalstaatsanwaltschaft. Amnesty International hat den Künstler zu einem Gewissensgefangenen erklärt.
Am Mittwoch ging er los, der Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb. Wir haben hier in Fazit über die Eröffnung gesprochen. Jetzt sind die ersten beiden Tage mit jeweils 5 Lesungen vorbei. Anlass für uns, so etwas wie eine Zwischenbilanz zu ziehen, dieser 46. Tage der deutschsprachigen Literatur. Und wir schalten nun nach Klagenfurt ins ORF-Landesstudio Kärnten zu Jan Drees. Er ist Literaturredakteur beim Deutschlandfunk und verfolgt die Lesungen und Debatten rund um den Bachmann-Bewerb, wie es in Österreich heißt. Herr Drees, wie waren denn die beiden ersten Wettbewerbstage?
Die ersten beiden Wettbewerbstage waren überaus anregend und das begann bei der Eröffnung, über die zwar schon gesprochen wurde, über die Rede von Anna Bahr, die erinnert hat an die nationalsozialistische Vergangenheit in Klagenfurt. Es kamen auch noch einige andere Skandale vor. Das Besondere war gestern beim Bürgermeisterempfang am Wörthersee hat der Bürgermeister Christian Scheider, übrigens der ehemalige Tennislehrer von Jörg Haider, eine Apologie vorgelesen, sich also geradezu bezogen auf Anna Bahr und ihre Rede. Das war sehr bemerkenswert, weil man hatte sich schon gedacht, vielleicht wird es unter den Teppich gekehrt. Aber nein, es wurde darauf hingewiesen, dass es mehrere Kommissionen gibt, die bereits eingerichtet sind, um diese und jene Skandale in Klagenfurt aufzuarbeiten. Ein starker Moment also. Und diese Lesungen selber hatten auch starke Momente, die man viel näher erleben konnte als sonst. Denn die Präsentation hat sich geändert. Die Autorinnen und Autoren lesen jetzt im ORF-Garten. Das ist sehr, sehr lauschig. Da kann man dann in Liegestühlen liegen und die Jury sitzt im Studio und diskutiert dann für sich. Und das war doch jetzt hier ein schönes Ereignis, mal diesen neuen Bachmann-Wettbewerb kennenzulernen.
Stichwort Engagement, diese Kategorie, die hat ja Konjunktur in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Gab es denn jenseits dieser Kategorie schon literarisch wirklich starke Momente, Herr Drees?
Mehrere starke Momente. Es ist ein wirklich starker Jahrgang. Gestern hat Eva Sichelschmidt gelesen und Alexandru Bulutz, der ist Mitarbeiter im Büchermarkt. Deshalb kann ich nicht allzu viel über ihn sagen, aber er wird schon als einer der Favoriten gehandelt. Mehr kann ich sagen über Eva Sichelschmidt, gebürtig aus Wuppertal, die einen sehr klar konstruierten und ebenso berührenden Text geschrieben hat, der gleich zu Beginn vom Ende erzählt.
Den Körper meiner Großmutter hat man verbrannt. Eben saß ich noch neben ihr in ihrem kleinen Esszimmer an dem großen Tisch und versuchte mir einzuprägen, wie sie aussah, um sie nie zu vergessen. Ihr Gesicht, ihre Bewegung, ihre Gestalt. Willst du sie noch mal sehen, dann musst du jetzt kommen. Ein Zögern. War nicht alles gesagt? Die Frage der Feigheit. Jemand riet, fahr, sonst verzeihst du es dir nie.
Das war der Anfang von der Lesung von Eva Sichelschmidt, bestimmt eine mögliche Kandidatin auf einen der Preise. Und es ist interessant, wie sie hier die Großmutter durch die Worte wieder auferstehen lässt. Übrigens an dem Tag, an dem Amazon bekannt gegeben hat, dass die KI Alexa jetzt in der Lage ist, auch die Stimme von Großmüttern zu synthetisieren, damit diese, auch wenn sie nicht mehr leben, einem Geschichten vorlesen können.
Also das der gestrige Donnerstag. Gab es denn unter den heutigen 5 Lesungen, Herr Drees, auch bemerkenswerte Texte?
Es gab mehrere bemerkenswerte. Barbara Seemann hat heute eine Tumorgeschichte mit Sand überschrieben. Das könnte ein Hinweis sein auf Wolfgang Herrndorf, der ja 2004 hier in Klagenfurt gelesen und damals den Kelag-Preis gewonnen hat. Und dann gab es die ersten 3 Lesungen, beginnend mit Anna Marwan, ursprünglich aus Slowenien, die einen Text vorlas, der in einer feministischen Tradition stand und erzählte von einer Frau, die sich, ob aus Gründen der Quarantäne, weiß man nicht so ganz, in einem Haus isoliert. Ein Text, der in der Jury-Diskussion und auch am heutigen Nachmittag im DLF-Büchermarkt verschiedene Kritikerinnen erinnert hat an das Sujet der sich zurückziehenden Frau. Aber natürlich, das bleibt beim Thema Vereinzelung nicht aus. Es erinnerte auch an Corona. Also die Pandemie wirft auch in Klagenfurt immer noch ihre Schatten.
Sie haben es gesagt, Herr Drees, Anna Marwan kommt aus Slowenien. Auch die beiden nachfolgenden Texte kamen von Autoren, die nicht Deutsch als Muttersprache sprechen und schreiben. Über viele Jahrzehnte sind ja in Klagenfurt hauptsächlich Autorinnen und Autoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz aufgetreten. Wird denn der Bewerb auf spezifische Weise bereichert durch Autorinnen und Autoren, die aus Rumänien, Slowenien oder auch aus dem Irak kommen?
Das kann man ganz klar mit Ja beantworten. Er wird bereichert, weil Menschen, die Deutsch nicht als Muttersprache gelernt haben, anders mit dieser Sprache umgehen. Das hat man unter anderem gesehen bei Behzad Karim Kani. Der hat als zweites gelesen, eine Knastgeschichte. Das ist ein Ausschnitt seines in wenigen Wochen bei Hansa Berlin erscheinenden Debütromans Hund, Wolf, Schakal. Und diese Geschichte spielt im Gefängnis. Der Anfang klang dann so.
Als Sam in die letzte der 4 Kabinen des Gefängnistransporters gebracht wurde, saß dort ein Junkie, der aussah, als wäre er 14. Der Junge streckte mal die Beine aus, mal zog er sie an, lehnte sich zurück, legte die Hände in den Schoß, versuchte sich mit der Schulter am Hals zu kratzen, strich sich über den kahlgeschorenen Kopf oder trommelte auf den Oberschenkeln. Er sah ungesund aus, schwitzte durch eine gelb-beige Haut. Die Schiebetür der Kabine war gummiert wie bei einem Kühlhaus.
Das war der Anfang des Textes von Bezat Karim Kani. Der war sehr derb, sehr grob, dieser Text. Und dem entgegengesetzt gab es dann direkt im Anschluss die Lesung von Usama al-Shamani. Der kommt ursprünglich aus dem Irak, lebt seit 20 Jahren in der Schweiz und hat im Video, das ihn vorgestellt hat, auch gesagt, dass er alle Texte zunächst auf Arabisch schreibt und sie erst danach übersetzt. Und das hat eine ganz eigene Sprachmelodie bekommen. Also nochmal die Frage zu beantworten, ja, dieser Bewerb wird bereichert durch die AutorInnen, die nicht nur aus Deutschland, Österreich und der Schweiz kommen.
10 Lesungen haben Sie nun gehört. Eva Sichel-Schmidt haben Sie bereits als eine Ihrer Favoritinnen genannt. Haben Sie denn vor dem letzten Tag, vor den letzten Lesungen morgen weitere Favoritinnen, Favoriten auf dem Schirm?
Die letzte Lesung des heutigen Tages war ein Ereignis, denn manchmal kommen ja Autorinnen und Autoren mit Gimmicks auf die Bühne in Klagenfurt. Das bekannteste bleibt natürlich die Rasierklinge, die Reinhard Götz 1983 mitgebracht hat, um sich während der Lesung tief in die Stirn zu schneiden. Heute kam dann Mara Genschel, 1982 in Bonn geboren, Lyrikerin und Performancekünstlerin ist sie, und sie trat mit einem absurd großen, angeklebten Schnurrbart auf die Bühne und begann ihren Vortrag dann eben so.
Ah, das wäre so herrlich, wenn ich diese Geschichte so nennen könnte. Ja. Es ist der beste Titel, der mir je eingefallen ist. Aber seien wir ehrlich, das würde einfach nicht der Wahrheit entsprechen. Das Fenster, um welches es geht, ist nämlich eins zur Straße raus. In einer großen Straße. Hauptverkehrsader, würde ich schreiben, wenn es nicht so nach Blut klinge, ja.
In diesem Text, den sie absichtlich mit Slang gelesen hat, geht es um einen schlechten Krimi-Autor. Man denkt direkt an Paul Austers New York-Trilogie. Der beobachtet eine Lyrikerin, die so heißt wie die Autorin. Und während sie schreibt, verschwindet er am Ende irgendwann spurlos beim Überqueren einer Straße, so wie Rolf-Dieter Brinkmann oder Roland Barth beim Überqueren einer Straße gestorben sind. Man erinnert sich vielleicht noch daran, Blut darf nicht einfließen in die Bewertung des Textes. Das sagte Marcel Reich-Ranitzky 83 bei Reinhard Götz. Und hier wurde jetzt auch diskutiert, kann es sein, dass der Text gar nicht so gut ist und die Performance war einfach nur prima? Und dann ist etwas passiert, was beim Bewerb möglich ist. Und zwar hat sich die Autorin dann noch einmal ganz kurz eingeschaltet und in die Jury-Diskussion hinein ein paar Worte gesagt.
Ich finde es super interessant, Philipp Tingler, dass Sie sagen, was für eine Performance. Ich habe doch überhaupt nie behauptet, dass es eine Performance ist. Das sagen doch Sie.
Das sage ich ja nicht alleine, das sagen hier alle.
Ja, genau. Das ist doch jetzt einfach mal ein Style. Also ich habe doch nichts anderes gemacht als gelesen und mich schick gemacht.
Mara Genschel hat sich schick gemacht mit einem schönen Schnurrbart und hat einen guten Text gelesen bei einem Bachmann-Wettbewerb, einem Jahrgang, der wirklich sehr unterhaltsam ist. Morgen gibt es die letzten 4 Lesungen. Dann werden die 5 Preise am Sonntag vergeben, darunter der Ingeborg-Bachmann-Preis und der Deutschlandfunk-Preis. Und das Rennen ist noch vollkommen offen. Das heißt, es gibt zwar Favoriten, die ich nennen kann, aber morgen lesen Elias Hirschel und Guse liest auch. Da kann noch sehr, sehr viel passieren.
Und am Sonntag also werden auch wir hier in Fazit wieder vom Ingeborg-Bachmann-Preis berichten und mit der Preisträgerin oder dem Preisträger sprechen. Heute also war das ein Zwischenbericht von Jan Drees, Literaturredakteur beim Deutschlandfunk. Herr Drees, Dankeschön.
Sehr gern.
Vorhin haben wir im Zusammenhang mit der Documenta über Postkolonialismus und Antisemitismus gesprochen. Zwei Begriffe, die komplexe Sachverhalte beschreiben. Jetzt werden wir über Populismus sprechen, auch komplex. Und damit werden viele aktuelle gesellschaftspolitische Phänomene charakterisiert. Simpel ist auch keine Lösung. Das war der Titel der 8. deutsch-spanischen Kulturbegegnung im Berliner Cervantes-Institut. Es ging um das Thema Populismus in Europa. Die Kulturbegegnung wird seit 8 Jahren vom Goethe-Institut in Madrid und vom Cervantes-Institut in Berlin organisiert. Wolfgang Martin Hamdorf hat diese zweitägige Veranstaltung besucht. Er ist zu mir ins Studio gekommen. Schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Wer hat denn dort miteinander diskutiert von spanischer und von deutscher Seite?
Also das waren sehr bekannte Namen, die dann immer zu zweit oder zu dritt am kleinen Tisch saßen im Cervantes. Also etwa die spanische Philosophin Maria Garcés mit dem deutschen Soziologen Harald Welzer, beide dann moderiert in dem Fall von dem Spanien- und Lateinamerika-Experten Günter Mayhold, oder an einem anderen Tisch dann die spanische Politologin Maria Martínez Bascuñán, die dann die deutsche Publizistin Thea Dorn und den spanischen Philosophen Josep Ramoneda befragte. Und dann wurden eben Fragen erörtert, was ist Populismus, was macht ihn populär? Warum werden populistische Parteien gewählt? Welcher Sprache und eventuell welcher Ästhetik bedient sich der Populismus? Und was können Schriftsteller und Schriftstellerinnen gegen diese, ja, was man so Verrohung der Sprache bezeichnet, machen? Und die dann eben nicht nur in den sozialen Medien, sondern auch in den Parlamenten ihren Ausdruck findet. Also was ist die, das ist eine grundsätzliche Frage, was ist, wenn Sprache nicht mehr integriert, sondern ausgrenzt?
Populismus, Herr Hamdorf, ist ja ein sehr weiter Begriff. Wie wurde er diskutiert, vielleicht auch eingegrenzt?
Ja, der spanische Philosoph Josep Ramoneda lehnt den Begriff Populismus generell ab.
De hecho no es ni un concepto científico ni una categoría filosófica.
Es ist kein wissenschaftlicher Begriff und es ist keine philosophische Kategorie, nicht einmal ein ideologischer Terminus. Es ist ein Begriff der Medien. Er beschreibt vielleicht einen Gefühlszustand, aber es ist einer dieser beliebig ausdehnbaren Begriffe so weit gespannt, dass er am Ende nichts sagen bleibt. Das ist ein Begriff, der führt dann zu absurden Diskussionen, wie die Gleichsetzung von Rechtsradikalen und Linksparteien. Absurde Diskussionen, die die Wirklichkeit nur verzerren.
Und für andere steht dann Populismus eben für die Suche nach einfachen Lösungen in schwierigen Zeiten, auch in Zeiten, in denen der Einzelne etwas über soziale Medien und Meinungsumfragen dann immer auch zu Entscheidungen aufgefordert wird, ohne eigentlich Hintergrundwissen zu haben. Das wurde öfter auch herangeführt, dieser Drang und dieser Druck, einfach Entscheidungen zu treffen. Und hinter Populismus steckt natürlich auch das Populäre, also die Frage, wie die Politik auch die Verdrossenheit der Bürger Institutionen und Parteien gegenüber überwinden kann. Also diskutiert wurde auch, inwieweit sozial schwächere Menschen am Rande der Gesellschaft im Populismus nach Finanzkrise, Pandemie und dem Ukraine-Krieg ja in den ganz einfachen Geschichten des Populismus Orientierung fänden. Ja? Für den deutschen Soziologen Harald Welzer ist der Populismus längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Spätestens seit dem Schock nach dem russischen Angriff auf die Ukraine, der die politischen Eliten und die Medien ratlos zurückgelassen hätte, gelten ganz einfache Geschichten.
Eine, die sozusagen nicht nach den Merkmalen des Realismus strukturiert ist, sondern wunschgetrieben und nach Merkmalen der Vereinfachung konstruiert ist. Und das finde ich, das überrascht mich mindestens genauso wie die Tatsache des Krieges selber, weil ich nicht gedacht habe, in welcher unfassbaren Geschwindigkeit eine solche Simplifizierung von Geschichte überhaupt passieren kann in der Gegenwart. Ja? Inklusive, das ist ja auch interessant, welche Sprache kommt plötzlich wieder? Oder wieso feiert Militarismus eine Wiederauferstehung, als wäre er nie weg gewesen?
Harald Welzer macht diese Wanderung des Populismus ins Zentrum der Gesellschaft auch daran fest, dass die radikaleren Parteien rechts, also die AfD, und links, also die Linke, kaum noch am öffentlichen Diskurs beteiligt seien.
Das ist natürlich ganz wichtig, diese Parteien, die Parteienlandschaft. Wie sind denn die rechtspopulistischen Parteien in Spanien zum Beispiel aufgestellt?
Es gab jahrzehntelang überhaupt keine ernstzunehmende rechtsradikale Partei. Und dann kam Vox. Also man kann sagen, was für die AfD damals die Flüchtlingspolitik der Merkel-Regierung war, 2015. Das war für die spanischen Rechtspopulisten und die Rechtsextremen 2017 der Versuch der katalanischen Regionalregierung, sich als unabhängiger Staat zu erklären. Da haben sich dann ultrarechte Mitglieder der spanischen Volkspartei, also der PP, abgespalten und diese Partei Vox gegründet. Das ist jetzt keine Abkürzung, sondern das lateinische Wort für Stimme, und als so verstehen sie sich eben auch Stimme des Volkes, also eine Partei für die, die nach eigenem Verständnis ja alle zu Wort kommen lässt, die sonst nicht zu Wort kämen, und eben spanische Nationalisten, Anhänger des Stierkampfs und natürlich auch Anhänger der Franco-Diktatur. Eine Partei, die, das brachte Marina Garcés schön auf den Punkt, eben nicht mehr wie der Nationalkatholizismus der Franco-Diktatur mit Schuldgefühlen regiert, sondern seinen Wählern Freiheit verspricht. Also Macho zu sein gegen die Gendervorgaben der spanischen Linken und der Feministinnen oder ein Bier in der Öffentlichkeit zu trinken, trotz der Corona-Maßnahmen der spanischen Regierung. Und darüber hinaus vertritt Vox aber auch die ewigen Werte der spanischen Rechten, sagt Marina Garcés.
Die Vorstellung von Männlichkeit, des Frauseins, vom unterschiedlichen Wesen der Geschlechter, dann natürlich die Verteidigung der Familie. Das ist für sie die Wirklichkeit, an der nicht zu rütteln ist. Und wer daran zweifelt, der gehört zu den Minderheiten, die alles zerstören wollen.
Und die Partei Vox ist eben sehr schnell aufgestiegen, hat die Parteien links der sozialistischen Regierungspartei schnell überflügelt und sitzt in einer Landesregierung, einer Koalitionsregierung sogar drin und toleriert die Volkspartei auch in weiteren Landesparlamenten. Und jetzt bei den Wahlen zum Landesparlament in Andalusien hat sie wieder einen leichten Rückschlag gekriegt. Die Volkspartei hat die absolute Mehrheit gekriegt und man redet jetzt schon, dass es vielleicht einen Abstieg gibt. Die Situation, und das nochmal zur Ausgangsfrage, ist in Spanien allerdings ganz anders, weil es niemals ein Tabu gab. Die konservative Volkspartei hat keine Berührungsängste mit den Rechtsradikalen gehabt und hat es immer noch nicht, also jederzeit bereit, Bündnisse auch einzugehen.
Simpel ist auch keine Lösung. Die 8. deutsch-spanische Kulturbegegnung im Cervantes-Institut in Berlin zum Thema Populismus. Vielen Dank, Wolfgang Martin Hamdorf.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Wir wussten nicht, dass unser altes Bild in Deutschland Gefühle verletzen würde, zitiert der Neue Spiegel Sri Marianto, ein Mitglied des indonesischen Künstlerkollektivs Taring Padi, dessen Gemeinschaftswerk People's Justice wegen antisemitischer Bildsprache von der Documenta in Kassel entfernt wurde. Wenn wir gewusst hätten, wie die Reaktionen sind, hätten wir es nie aufgehängt. Allerdings lebt der Künstler seit 10 Jahren in Deutschland. Und da kann man sich als Leser schon die Frage stellen, die Spiegel-Autoren Ulrike Knöfel, Carola Pattberg und Tobias Rapp so formulieren. Ist es möglich, dass sich 15 Aktivisten viele Monate auf die Documenta vorbereiten, einige davon in Deutschland leben und arbeiten und sich nicht mit der Geschichte des Landes auseinandersetzen? Von niemandem darauf angesprochen werden, keine Fragen von der Leitung der Documenta kommen? Dass das gesamte Bild antisemitisch gedeutet werde, halte das Künstlerkollektiv für ein interkulturelles Interpretationsproblem, schreiben die Spiegeljournalisten, um dann einzuwerfen. Die Bildsprache des Antisemitismus funktioniert global. Die Verschwörungsgeschichten über den Mossad tun überall auf der Welt ihr Werk. Der Skandal um das Bild von Taring Padi, so die Einschätzung der Spiegel, habe die Documenta in die größte Krise ihrer Geschichte gestürzt. Andreas Fanisadeh fragt in der Taz verwundert, warum die nach Deutschland und Europa geflüchteten Syrer, Kurden, Iraner, Ukrainer, Vietnamesen, Venezolaner und so weiter in Kassel meistens unsichtbar seien. Bringen die Millionen vor den postkolonialen Regimen des Südens oder Ostens Geflüchteten keine relevante Kunst, keine relevanten Diskurse hervor? Fragt Fanisadeh. Oder passen sie schlicht nicht ins ideologische Schema einer postkolonialen Kritik, die nach Authentizität im Ausland sucht, um so den globalisierten Kapitalismus und den Norden leichter angreifen zu können? Wie hätte wohl E.T.A. Hoffmann, der an diesem Samstag vor 200 Jahren starb und selbst bildender Künstler war, auf diese Documenta geblickt? Hoffmann war nämlich so einiges, eben nicht nur Schriftsteller, etwa auch Jurist und kurz Kapellmeister. Er sah sich vor allem als Musiker, als zutiefst empfindsamer, hochambitionierter und bis ins Mark der Romantik verpflichteter Komponist, habe allerdings nur mäßigen Erfolg damit gehabt, schreibt Tobias Schwarz im Tagesspiegel. Mag er sich auch für gescheitert gehalten haben, E.T.A. Hoffmann war schlichtweg ein Genie. Tilman Spreckelsen erinnert in der Frankfurter Allgemeinen daran, wie der zunehmend gelähmte Hoffmann vergeblich darauf hoffte, seinen Rumpf positiv zu stimulieren, indem er sich ein glühendes Stück Eisen in den Rücken brennen ließ. Seinen letzten Geburtstag habe er mit 46 Jahren im Januar 1822 mit Freunden in seiner Berliner Wohnung gefeiert, aber aufgrund seiner Lähmung nicht mehr so ausgelassen wie früher, so Spreckelsen. Der Jubilar trank Wasser statt Wein. In Island fällt das Alkoholverkaufsmonopol des Staates, berichtet Aldo Kehl in der Neuen Zürcher Zeitung und nimmt das zum Anlass, eine kleine skurrile Geschichte des Alkohols in Island zu schreiben. Die sei Ihnen zum Lesen empfohlen. Hier bleibt nur noch die Zeit für ein Zitat. Das Alkoholverbot von 1912 habe damals nicht alle Isländer beglückt. Die einen behalfen sich mit Tinkturen aus der Apotheke, schreibt Kehl. Andere fanden Verständnis bei Tierärzten. 1921 fragte ein Abgeordneter im Parlament angesichts des Schnapsverbrauchs der Veterinäre, ob Islands Kühe trunksüchtig geworden seien.
Der Blick in die Feuilletons von Tobias Wenzel. Das war unser heutiges Fazit mit Eckhard Rölke. Guten Abend.